So, wichtigste Frage wie immer vorab. Was wollen wir alles rausschneiden aus dieser Folge? Ich glaube, es gibt viel. Vielleicht machen wir die Folge nochmal.
Vielleicht, dass wir wieder irgendwas mit Drogen gelabert haben und das irgendwie am besten fanden, dass wir uns super drüber gefreut haben.
Nein, den Spruch mit den Drogen fanden wir am besten. Um Gottes Willen, wir haben hier nicht Drogen verherrlicht.
Und
zumindest nicht absichtlich.
Dass wir nicht wissen, was Ingwer ist. Also die Kategorie, in der Ingwer fällt, wissen wir nicht. Das klären wir aber. Wir haben es geklärt. Während dieses Podcasts haben wir es geklärt.
Ja, mir ist jetzt schon ein bisschen unangenehm, dass ich dieses andere Wort so falsch ausgesprochen habe, was ich aber in meinem Leben auch noch nie gehört habe. Wie hieß das? Kathetamom. Kardamom.
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 Mon.
Mein Gott, das kannte ich.
Mit N wie Nordpol.
So, das könnt ihr jetzt erstmal googeln. Oder glaubst du, die Leute wissen das? Weiß das jeder?
Das braucht man nicht googeln. Das ist ein Gewürz, ja. Das weiß man eigentlich schon.
Boah, ey, Kim, da müssen wir das jetzt aber wirklich rausschneiden. Jetzt wird es ja wirklich unangenehm.
Ich weiß es nicht. Ich weiß, es kann... Gut, Leute, die nicht kochen und... Ja, doch, die wissen es vielleicht nicht. Schreibt uns an Typfrage der Podcast, ob ihr wusstet, was Kardamom ist. Oder nicht.
So. Eigentlich geht es in dieser Folge auch um ganz andere Dinge. Also auch noch. Es geht um Diabetes und Kunst. Wir haben mit der Künstlerin Muriel gesprochen, wie sie ihre Typ-1-Diagnose zum Beispiel in Poetry-Slam-Texten verarbeitet.
Die war super. Wir waren mal wieder so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle zusammen. Ich bin Kim Stoppert. Ich habe Typ-2-Diabetes und habe gerade Freddy Schürheck ihre Catchphrase weggenommen, fällt mir gerade auf. Weil du sagst doch immer Hallo alle.
Ja, aber Hallo alle, ja, stimmt. Deswegen merkst du schon, weiß ich auch gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil du so... Ja, das sage ich ja im Radio immer, Hallo alle. Das ist irgendwann mal zufällig eher entstanden. Und als ich es mal nicht mehr gemacht habe, haben dann halt Menschen geschrieben, hast du, sagst doch mal Hallo alle. Und dann fiel es mir erst auf. Mein Vater behauptet übrigens bis heute, dass ich es mir von ihm abgeguckt habe, weil er angeblich das schon früher gesagt hat zu uns als Kindern. Weiß ich nicht mehr.
Klar.
Egal, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll, außer mein Name ist Freddy Schürk. Ich habe Typ-1-Diabetes. Punkt.
Wir haben ja letzte Woche ganz viel über Freddys Japan-Urlaub, Japan-Urlaub gesprochen und habe gesagt, ich habe meine Erlebnisse hinten dran gestellt. Ich war ja auf dem Diabetes-Kongress in Berlin.
Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen.
Genau, der war übers Christi-Himmelfahrts-Wochenende und ist eine Fachtagung eigentlich, aber auch mit einer Industrieausstellung. Und da bin ich auf jeden Fall einmal über diese ganze Industrieausstellung drüber gegangen und habe ganz viele...
Was heißt Industrieausstellung? Das heißt, da haben sie dann so den neuesten Merch für Diabetes-Menschen.
Das sind Hersteller und Organisationen. Zum Beispiel waren da die Leute von Dianino, die habe ich getroffen. Aber auch die D-Doc-Leute habe ich getroffen.
Gut.
Also alte Bekannte habe ich getroffen. Aber ich habe auch so einen Pennnadelhersteller mal gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt nach der Schwangerschaft da noch so 100 Kanülen rumfliegen habe, was mache ich damit? Ich habe sehr viele App-Hersteller getroffen und die waren ja clever. Ich habe auch eine Story gemacht, vielleicht habt ihr sie ja gesehen, auf Typfrage der Podcast bei Instagram. Die haben einem so ein Mäppchen gegeben und da war schon das Rezept für die App mit bei. Weil man kann ja sich mittlerweile auch Apps auf Rezept ausstellen lassen. Das wissen nicht so viele. Es gibt auch nicht alle Apps, die man da bezahlt bekommt von den Krankenkassen. Aber ein paar gibt's. Und vor allen Dingen gibt's die für Typ-2-Diabetes-Management, also so gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter. Und in unserer Folge über Diabetes und Technik werde ich da näher drauf eingehen, denn es ist natürlich großes Bullshit-Bingo angesagt in Sachen KI. Es gibt jetzt KIs für die Diazweier.
Ich hänge ehrlich gesagt gerade immer noch, bei den ganzen Nadeln. Was haben sie denn dann zu dir gesagt, was du machen sollst mit den ganzen Nadeln?
Ja, da ist ein Verfallsdatum drauf und bis dahin können sie das benutzen, sag ich, ja. Aber wenn das Verfallsdatum abläuft, kann ich das trotzdem im Schrank stellen und es einfach, ja, das,
dürfen sie dir natürlich nicht offiziell empfehlen.
Genau, habe ich auch gesagt, das dürfen sie mir jetzt offiziell nicht sagen, ne? Ja, das ist okay. Aber es waren zum Beispiel auch so Leute da, die für Leute, die schon so Fußprobleme haben. Mein Vater ist da ja stark geplagt. Dem muss ich das auch alles noch schicken. Da gibt es so Chili-Pflaster.
Chili-Pflaster?
Also, diese Substanz, die in Chilis drin sind. Kannst du dir auf die Füße kleben?
Boah, aber das brennt doch wie Hulle. Warum soll ich das denn?
Naja, wenn du nichts mehr spürst, also, dann kann das eine Anregung für die Nerven sein.
Ah, okay.
Mhm. Dann gab es natürlich auch so Abnehmpräparate für Typ-2er, die so Fett binden. Das meiste waren aber tatsächlich Apps und gar nicht mehr so viele CGM. Also wir waren ja zum Beispiel auf dem Type-1-Day Und da war ja viel so Messgerätezeug, also Messgeräte und vor allen Dingen natürlich dann die Sensoren. So viel war gar nicht. Also das meiste war tatsächlich Apps, also gefühlt viel Apps für Abnehmen und so. Auch ein paar von diesen Präparaten, die nennen sich SGLT2-Hämmer, die habe ich ja auch genommen. Die binden den Zucker im Urin anders und dann scheidest du mehr Zucker über den Urin aus. Da waren auch zwei Hersteller da. Das Diabetesmuseum in München war auch da, mit denen habe ich mich auch ganz lange unterhalten. Wir hatten ja schon mit dem Deutschen Diabetesmuseum Kontakt und haben auch eine Folge gemacht, hört ihr in Diabetes und Geschichte. Aber es gibt auch ein sehr kleines, privat geführtes Museum in München. Die haben auch ein paar, so ganz viele Messgeräte zum Beispiel ausgestellt gehabt, die man sich da mal angucken konnte. Und wenn ihr mal Bock habt, Diese Riesendinger,
die dreimal so groß waren wie so ein Gameboy.
Genau.
Ja.
Da waren auch viele drin, die wirklich aussahen wie ein Gameboy. Und ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel eine örtliche Diabetesgruppe habt oder Selbsthilfegruppe habt, könnt ihr da auch gerne immer mal anfragen. Die machen auch für kleinere Gruppen ihr Häuschen auf, weil es ist wirklich bei denen in den Wohnhäusern.
Okay.
Und da kamen schon Leute aus Kanada, haben sie mir erzählt, und aus den USA mit einer großen Gruppe Forscher, die zum Beispiel über so eine Geschichte gemacht haben über Messgeräte, also die zum Beispiel geforscht haben über Messgerätentwicklung und so weiter. Und der Mensch, das ist auch einfach nur ein Papa, dessen Tochter Diabetes Typ 1 bekommen hat. Und der hat sich dann so reingefuchst, dass halt dieses Museum entstanden ist. Und der Papa, der hat tatsächlich auch mal, ich glaube, ach genau, der hatte so die ersten Insulin-Pens, hat er mir erzählt, gehabt und hatte dann halt so Schilder oder so Exponatbilder im Internet mit, ja, erster Insulinpen der Firma X. Und dann hat sich eine andere Firma gemeldet und gesagt, nein, wir hatten den ersten Insulinpen. Mm-hmm. Und das ging dann so weit, dass der beim Europäischen Patentamt
nachgefragt hat,
wer ist denn das jetzt? Und es ist wohl nicht geklärt.
Wie witzig. Hat er direkt so einen Gerichtsstreit irgendwie losgetreten?
Nee, Gerichtsstreit nicht, weil er ist ja, also verdient er ja nicht so viel Kohle mit, dass es, glaube ich, sich lohnen würde, den zu verklagen. Aber
nee, ich meine jetzt die untereinander, weißt du?
Ja.
Dass sie da jetzt ihre Legal Departments drauf angesetzt haben. Wer war denn jetzt der Erste?
Richtig.
Hey, krass. Jetzt muss man aber auch sagen, du hast ja nicht nur viele tolle, spannende Leute kennengelernt, von denen du hoffentlich uns auch weiter noch erzählen wirst in den nächsten Folgen, sondern du hast ja auch selbst einen Vortrag gehalten. Du bist ja wieder schon viel zu bescheiden, richtig, um das zu sagen. Kimi war quasi auch ein Star des Events.
Ein Star. Also es gab eine Session, die hat diabetes.de organisiert, wo zwei Ärztinnen, die sich auch mit dem Thema Diabetes und Schwangerschaft beschäftigen, in einer AG einen Vortrag gehalten haben über Pro- und Contra-Vergabe des Medikaments Metformin in der Schwangerschaft. Das habe ich ja schon mal erzählt,
ja,
dass ich das jetzt in der zweiten Schwangerschaft genommen habe. In der ersten war es offiziell noch nicht zugelassen. Und die haben halt gesagt, okay, was spricht dafür, was spricht dagegen? Es war ein Fachbeitrag, den ich aber ganz gut verstanden habe. Gut, ich bin jetzt
drin im
dadurch,
Thema,
dass ich persönlich betroffen bin, auch ein bisschen drin im Thema. Und dann konnte ich über meine Erfahrungen berichten und konnte zum Beispiel erzählen, dass ich ja mal so eine ganz merkwürdige Situation habe, wo ich außerplanlich bei einer anderen Gynäkologin war und die mir erzählt habe, ja, wenn ich Insulin spritze, bin ich ja Typ-1-Diabetikerin. Oder dass ich im Krankenhaus dann immer nach meinen Werten gefragt wurde und als ich gesagt habe, na, ist doch der letzte Wert, ist erst 2 Stunden her, oder lassen Sie uns doch einen Wert vom Essen nehmen, die gesagt haben, ist mir eigentlich egal, ich brauche nur 3 Werte, um das Tagesprofil zu erstellen.
Stimmt, das hatten wir in der ersten Folge von der neuen Staffel besprochen gehabt.
Genau.
Völlig random.
Und dann kam die Kathi Korn, die haben wir ja auch schon mal interviewt in der Folge Diabetes und Schwangerschaft, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube schon. Genau, Kathi Korn, die kennt ihr ja auch als Tischtennisprofi, als Miss Germany Top 10, glaube ich, hat sie geschafft, oder Top 20 letztes Jahr. Und eben vor allen Dingen Healthfluencerin ist sie als Typ-1-Diabetikerin, die aber auch ja anfänglich falsch diagnostiziert worden ist. Da hieß es ja auch erst, ja, wenn, dann Typ 2 und so, aber.
Genau, und die hat noch andere chronische Erkrankungen. Und für sie war es immer sehr wichtig, dass sie tatsächlich, also sie wollte schwanger werden und stand ganz am Anfang ihrer Diagnose. Und da haben sie ihr erst mal gesagt, wäre jetzt keine gute Idee, schwanger zu werden. Genau in dem Moment ist sie schwanger geworden. Sie hat noch andere chronische Erkrankungen und sie hat gesagt, dass sie das ganz schade fand, dass immer wenn irgendwas war in ihrer Schwangerschaft, hieß es immer, ja, können wir nichts machen, haben halt die Diabetes so. Mhm. Und sie hat gesagt, es gibt aber noch ganz viele andere Gründe, warum einfach Dinge in der Schwangerschaft so sein können, wie sie sein können. Das muss nicht immer der Diabetes sein. Vor allen Dingen, weil sie ja mit Pumpe und mit CGM und mit ganz viel Selbstdisziplin so gut eingestellt war. Also Kathi, wenn du das jetzt hörst, schlag mich nicht, wenn ich die Zahl nicht richtig habe, aber ich glaube, die hatte eine Time-in-Range von 95% oder so.
Ja, das hat sie
in einer ihrer Schwangerschaften.
Das ist schon echt krass. Wo wir noch gesagt haben, wie schafft man das? Und sie so, wenn du dann schwanger bist, dann ist dieser Wille auch da, wirklich bis zum Optimum alles zu geben, was man geben kann. Und das hat sie verdammt nochmal gemacht.
Ja, ja. Und dann fand ich es so schade, dass sie gesagt hat, es hieß immer nur so, ja, brauchen wir gar nicht weitergucken, weil was sollen wir machen, sie haben halt Diabetes. Das fand sie halt schade. Und wir haben beide unsere Eindrücke geschildert und später haben dann tatsächlich, also eine hat gesagt, ich muss jetzt mal, also eine hat gesagt, sie schämt sich teilweise ein bisschen für ihre Kollegin. Die andere hat gesagt, ich muss auch ein bisschen eine Lanze brechen, weil tatsächlich schwanger mit Diabetes, egal ob Typ 1, ob Typ 2, ist halt einfach relativ selten. Ne? Muss man einfach so sehen. Und wahrscheinlich kommt da alle paar Jahre mal eine Patientin in so eine gynäkologische Praxis rein oder auch in eine diabetologische Praxis rein, die tatsächlich schon einen vordiagnostizierten Diabetes hat. Und deshalb haben wahrscheinlich die KollegInnen einige Dinge nicht so präsent oder wissen nicht so wirklich, wie sie mit der Situation erstmal umgehen sollen. Und es kam nach dem Vortrag noch sehr viele zu uns und haben sich bedankt, dass sie das so schön finden, dass wir das so eindrücklich auch gesagt haben und dass sie das verstehen können, dass es halt uns auch aufregt und dass sie es toll finden, dass wir da offen drüber reden, genau. Und die AG, von der diese beiden Ärztinnen zum Beispiel waren, die das mit dem Metformin-Vortrag gehalten haben, die entwickelt auch bestimmte Papiere und Richtlinien, die dann auch an Arztpraxen weitergegeben werden können. Na, also die sind da dran und sie sind aber natürlich auch darauf angewiesen, dass dass das Wissen sich verteilt.
Ach so. Kim, super, dass du das gemacht hast. Und warst du denn so klein bisschen nervös vorher? Ich meine natürlich nicht, weil du bist ja Rampensau durch und durch, aber vielleicht dann doch vor so einem
Ein bisschen, Publikum. Ja, so, wenn man dann anfängt zu sprechen, merkt man da dann doch, oh, ich bin doch leicht am Zittern. aber dadurch, dass es ja jetzt nicht irgendwas war, wo ich fachliche Fehler hätte einbauen können, weil ich habe ja meine persönlichen Eindrücke geschildert, ging es eigentlich. Ich war ein bisschen zu lang.
Hast du es gemeint, wie wir es hier in einem Podcast machen und auch an dieser Stelle machen? Hast du gesagt, denkt immer dran, wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Wir erzählen nur aus unserer persönlichen Erfahrung. Wenn ihr Dinge hier raus für euren beruflichen Alltag als Facharzt übernehmen wollt, dann sprecht bitte vorher noch mit euren Diabetes-Kollegen darüber oder so. Hast du sowas gesagt vielleicht zwischendurch?
Nee. Der Hinweis gilt übrigens auch, wenn ihr Patient oder Patientin seid. Also nimmt nicht alles, was wir sagen, so hin und sagt, alles klar, ab nächste Woche 10 Einheiten Insulin extra. Nein, macht es nicht. Redet vorher mit Menschen.
Dann nochmal kurz zurück zu unserer letzten Folge. Auch Kimi hat ja schon gesagt, wir haben letzte Folge ein bisschen über Japan gesprochen, wo ich ja jetzt vor kurzem erst Urlaub gemacht habe. Kimi allerdings auch schon vor ein paar Jahren mal Urlaub gemacht hat. Wir haben unter anderem ja auch drüber gesprochen, wie schwierig das manchmal im Urlaub ist, wenn man auf einmal sich so viel bewegt und nicht mehr so viel Stress hat und auf einmal andere Dinge isst, seinen Zucker richtig einzuschätzen und eben seine Werte richtig einzuschätzen und die Mahlzeiten zu berechnen etc. etc. Und dass man da schon mal dann vielleicht in den Unterzucker kommt, wenn man auf einmal ganz anders ist als sonst und auf einmal 20.000 Schritte geht. Kim Jesto hat uns über Instagram geschrieben, ihr passiert es auch im Urlaub ständig, dass sie sich mit dem Essen und dem Berechnen verschätzt. Sie meint aktuell auch, sie ist gerade in Bosnien im Urlaub und meint aber, sie freut sich schon sehr wieder auf ihren normalen Alltag. Ja, weil das habe ich bei mir dann tatsächlich auch gemerkt. So im Urlaub, so sehr ich Urlaub liebe, dachte ich so, oh, also in Sachen Diabetes ist auch geil, wenn irgendwie wieder normal ist. Hattest du sowas auch schon mal, Kimi?
Ja, ich habe das immer, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und natürlich dann nicht immer eine Extrawurst haben möchte mit dem Essen. Ne? Und dann denke ich dann irgendwie so nach dem zweiten, dritten Tag, boah, jetzt einfach zu Hause mal nur einen Salat essen. Aber Salat ist so etwas, was die Leute ja nicht als gutes Essen vorsetzen meistens, ne? Sondern so, ja, ich mach mal was du richtig gut gefällt, willst du einen Braten haben, schöne Lasagne, sollen wir mal alle zusammen Pizza essen gehen, so. Das ist halt immer super lieb gemeint und das will man ja auch nicht ausschlagen, weil das ist auch was Besonderes, wenn man irgendwo so zu Besuch ist. Und dann manchmal denkt man sich so, boah, jetzt einfach mal 2-3 Tage wieder normal in einfach solchen Essen, so. Den eigenen Kühlschrank plündern.
Schorschlinger hat geschrieben, er verrechnet und verschätzt sich im Urlaub auch immer, wirklich in jedem Urlaub, schreibt er. Gina meint, ich war 3,5 Monate nach meiner Diagnose Typ 1 im Wanderurlaub und sie schreibt nur, das war aufregend. Das hast du ja tatsächlich, Wanderurlaub hast du ja mit Diabetes auch schon gemacht, Kimi, ne? Wie war das da bei dir?
Ja, genau. Also ich habe ja immer richtig gute Werte. Also ich weiß, dass ich in Polen war, wir sind viel gefahren, wir sind viel rumgelaufen und ich checkte irgendwann, weil ich Hunger hatte und dachte, oh, was esse ich denn jetzt so? Und dann checkte ich so meine Werte und dachte so, 88? Was? Was ist hier passiert? Also das ist für mich natürlich immer sehr positiv, aber ich reagiere ja auch aufs Metformin nicht mit Unterzuckerung oder sowas. Ne? Also bei mir ist echt immer nur so dieses versuchen, nicht zu sehr über die Stränge zu schlagen, weil das, da fühlt man sich dann halt irgendwie so müde. Ich weiß, dass ich das im gleichen Urlaub in Polen mal hatte. Ich muss sagen, das war auch eine Zeit, wo ich sehr stark kohlenhydratreduzierte Diät gemacht habe und ich habe dann da zugeschlagen und habe diese Piroggen, diese Teigtaschen gegessen. Super, super lecker, wirklich. Und habe dann direkt gemerkt, dass so dieses Mittagskoma, dieser Überzucker direkt gekickt hat. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Ich wollte mich einfach nur noch irgendwo hinlegen und schlafen. Also das war wirklich schade. Dann habe ich mich auch wirklich gezwungen. Wir sind dann noch einmal quer durch die Stadt gegangen, aber ich war danach echt fertig und es dauerte wirklich 1-2 Stunden, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, bis ich so wirklich wieder in guter Laune Urlaubsstimmung war. Und das ist dann halt auch mal doof, ne?
Ja. Das ist einfach. Ist einfach manchmal scheiße. Aber Leute, wir kommen da alle zusammen gut durch. Und Rehküsschen schreibt noch, also fürs Verrechnen muss sie nicht verreisen. Das passiert ja auch so in Deutschland, in jedem Lokal, immer, wenn sie essen geht. Ja, auch das können, glaube ich, viele von uns nachvollziehen. Ich habe die Kimi gemacht und habe mal nach einer Studie geguckt.
Du hast die Kimi gemacht?
Pass auf, vielleicht hast du sie auch schon entdeckt. Unsere Freunde von den Diabetikern Niedersachsen haben auf ihrer Homepage...
Deine Freunde sind das. Deine Freunde.
Ja, ich kenne sie ja gar nicht persönlich, aber ich glaube, das sind total coole, nette Personen. Auf jeden Fall informiere ich mich immer gerne bei denen, weil die echt immer ganz spannende Sachen haben. Und zufällig jetzt heute, als hätte der Algorithmus ihrer Seite, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, gewusst, dass ich gerade so viel zum Thema Urlaub immer noch irgendwie mir Reels und sowas bei Insta angucke und hier mit dir drüber spreche, haben sie mir was zum Thema Urlaub angezeigt. 2020 haben Wissenschaftler herausgefunden aus den USA, dass in Sachen internationale Küche die mediterrane Küche, so die Mittelmeerkost, für Menschen mit T2, also Diabetes Typ 2 oder Übergewicht, die beste Küche ist. Also wenn T2ler gerne einen guten Urlaub machen wollen, dann in Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland, Kroatien oder so die Mittelmeerinseln, weil die Ernährung da gut ist für ihren Typ 2 und tatsächlich sogar Menschen vor Diabetes Typ 2 schützen kann, wenn sie noch gar keinen Diabetes haben, weil die da so eine gute Mischung haben aus eben viel Gemüse, Obst, Nüssen, Fisch, aber auch eben Öle. Und jetzt haben wiederum spanische Forscher mal geguckt, ja, wenn es um Gewürze geht, was ist da eigentlich gut für Menschen mit Diabetes? Und hast du es gesehen? Du nickst so. Die haben rausgefunden, also jetzt schüttelt Kimi den Kopf, ich muss dich kommentieren hier.
Entschuldigung.
Alles gut. Schwarzkümmel ist gut, Zimt, Ingwer, Kurkuma und Safran, die senken den nüchtern Blutzucker von Diabetes Typ 2 Patienten.
Also immer nur Curry essen.
So. Kimi, das ist doch die Lektion für unsere nächsten Urlaube.
Immer nur Curry essen.
Aber auch da wieder, wie gesagt, ne, muss man dann eben beachten, ja, wenn die Ernährungsweise vor Ort super ist für euren Diabetes, bedeutet das eben automatisch, ihr habt bessere Werte, ihr müsst vielleicht weniger spritzen und so weiter, aber das regelt ihr dann währenddessen.
Aber Zimt,
oder?
Zimt wusste ich, weil das ist immer so ein, also es kommt eigentlich öfter bei Typ 2 Diabetes, da wird aber eher dann immer so, ja, und dann nimm aber nicht den billigen Zimt, sondern du musst den richtig krassen Ceylon-Zimt nehmen und dann muss man dann eine genaue Packung, das ist mir einfach zu kompliziert. Ich glaube, da ist der Effekt nicht groß genug. Dann nehme ich einfach den Zimt, den ich habe und erwarte keine großen Dinge davon.
Ja, die hier sagten dann, man sollte vor allen Dingen auch immer viel mit Ingwer machen. Ingwer finde ich ja so ein richtig sexy, unsexy, ja, was ist das überhaupt? Gewürz, Gemüse, ist Ingwer ein Gemüse? Also auf jeden Fall diese Knolle, die immer so aussieht wie so eine verschrumpelte, seit Jahrhunderten vergessene Kartoffel. So sieht für mich eine Ingwer aus. So richtig, richtig unsexy. Und dann gibt's ja Leute, die schneiden die so, wie sie die gekauft haben, als diesen hässlichen, verkrumpten Brocken, dann einfach auseinander und tun das so in heißes Wasser als Tee. Wo ich mir immer denke, jetzt ist doch die ganze Erde von den letzten Jahrhunderten
aber
auch noch mit
eigentlich
in den Tee. Also das sind so Sachen, die mag ich gar nicht.
Eigentlich kriegst du den nur gewaschen, also... Ich habe den noch nie so richtig dreckig gesehen.
Also
ich esse das ganz gerne.
So, und was ist es denn jetzt? Gewürz oder Gemüse?
Keine Ahnung.
Ich google.
Ingwer ist Ingwer. Das ist eine Wurzel. Das müsste ein Gemüse sein, oder? Ich weiß es nicht. Aber was ich ja tatsächlich jetzt Ingwer-mäßig für mich entdeckt habe, was ich richtig gerne morgens mir hinter die Binde kippe, ist eigentlich ein Ingwer-Shot. Das Problem ist, dass die Dinger ja immer mit irgendwie Orangensaft, Zitronensaft, also mit irgendwas mit Zuckern angereichert werden. Das ist das Ding. Denn ich, dadurch, dass ich ja stille, darf ich nur 2 Tassen Kaffee am Tag. 2 kleine Tässchen Kaffee. Das ist zu wenig, sag ich euch. Aber so ein Ingwerbums.
Und was wäre mit Energy Drinks?
Ja, die ja erst gar, was ist denn jetzt kurz? Hast du das gerade gesehen? Irgendwas? Ihr müsst wissen, wir unterhalten uns über Zoom. Und in meinem Video, in meinem Zoom-Video sind gerade irgendwie Luftballons durch die Gegend geflogen. Was ist denn jetzt?
Hast du irgendwas gedrückt? Nein, oder haben wir gerade so ein Codewort gesagt? Was war das Codewort?
Hä? Ingwerbums?
Ingwershot.
Ingwershot.
Energy Drink.
Ich darf ja nur zwei kleine Tässchen. Du hast Energy Drink gesagt. Energy Drink. Nee.
Energy Drink. Energy Drink.
Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Man darf nur 2 kleine Tässchen am Tag, wird empfohlen. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich mir morgens so einen Ingwer-Shot gebe, dass dadurch, dass es so scharf ist, macht mich das auch wach. Das Problem ist, das sollte ich halt ja eigentlich nicht tun, weil da ist halt immer Zucker drin. Ist halt doof. Und jetzt hat Freddy gerade den Knopf gefunden, wo man diese Animation irgendwie einblenden kann ins Video und hat jetzt eine Sonnenbrille.
Ich trage jetzt eine Sonnenbrille, Leute. Eine richtig spacige Sonnenbrille. Sieht aus wie von Minecraft.
Während Freddy aus sich ein bisschen Kunst macht, wollen wir in dieser Folge auch tatsächlich über Kunst sprechen. Ja, Lecco Mio. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es, einen Diabetes-Banksy gibt? Das wusste ich auch nicht. Und zwar ist das ein Künstler und Fotograf aus den USA. Appleton heißt er. Könnt ihr bei Instagram mal nachgucken. Appleton Pictures. Der sprayt und macht Graffitis, die irgendwie auf so Insulinkännchen zum Beispiel hinweisen. Ja? Der hat seit 77 Typ 1 Diabetes und möchte eben im Alltag, dass irgendwie diese Street Art vorkommen lassen, sodass sich Passanten fragen, was ist denn das überhaupt, und dass sie sich indirekt quasi auf einmal mit Diabetes beschäftigen müssen, ohne tatsächlich selbst davon betroffen zu sein. Finde ich ganz nice.
Wie heißt der?
Appleton.
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 Also wie das MacBook.
Apple wie das MacBook und dann Ton wie der Ton und dann Pictures.
Okay, ja. Ich bin dabei, ich gucke es mir an. Oh, cool, das sieht wirklich cool aus. Diese kleinen gezeichneten Insulinfläschchen und so. Er auch ein cooler Typ, natürlich ein Künstler mit Hut. Solche Künstler haben immer einen Hut. Schön. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt zum Thema Diabetes und Kunst und habe einen Kunstwettbewerb gefunden vom letzten Jahr von Essensia. Das ist auch ein Produkthersteller in Sachen Diabetes-Equipment, arbeitet international. Die hatten ausgeschrieben, dass man sich mit seinen Diabetes-Kunstwerken melden kann und dann kann man Geld gewinnen. So, und jetzt mal weg von denen, habe ich mal geschaut, wer hat denn dann gewonnen und was macht man alles so an Diabetes-Kunst? Platz 3 hat Fanny Den aus UK geholt, hat eine Weltkarte auf einen Bauch gezeichnet und man sieht, wie in diese Weltkarte mit dem Pen reingestochen wird. Und sie schreibt, sie hat dieses, also es ist alles gemalt, auch der Bauch und so ist gemalt. Sie hat dieses Bild so gemacht, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Diabetesversorgung auf der ganzen Welt ist. Fand ich irgendwie eine schöne künstlerische Art, um ja teilweise auch wirklich auf ein Problem hinzuweisen. Da haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen. So, dann kommen wir zu Platz 2. Charlotte Kessler aus den USA hat ein Selbstporträt gemacht, wie sie mit ganz vielen Sensoren auf dem Körper auf dem Boden sitzt, in einem blauen Kreis, der den Kreislauf des Diabetes deutlich machen soll, schreibt sie. Und dieser Kreis ist aus blau angemalten Teststreifen geklebt. Mona El-Hayawi aus Italien ist Platz 1. Auf ihrem Bild sieht man jemanden, der surft auf einer Welle aus Teststreifen, Pens und Nadeln. Und dazu der Text, der, glaube ich, uns vielen aus der Erfahrung spricht. A constant effort to find balance through the predictable and unpredictable waves of diabetes.
Jeder geht ja irgendwie mit seinem Diabetes anders um. Du hast ja gerade gesagt, dass die halt sagt, ja, ich muss halt immer wieder so das umschiffen quasi, ne?
Ich muss auf der Welle des Diabetes surfen, sagt sie.
Genau. Dann gibt's hier aber den Shahid Alam. Das ist jemand, der in Deutschland wohnt und der auch Kunst macht. Der sammelt auch seine ganzen Insulin und Päckchen, aber auch so diese Käppchen von den Pennnadeln und Teststreifen und so weiter. Und der macht da mal aus geometrische Formen, weil er sagt, dass genauso wie diese Straßen, diese Sachen sich ordnen, musste er auch sich ordnen und sich immer in Ordnung halten, damit es halt mit seinem Typ-2-Management klappt. Und er hat zum Beispiel aus diesen ganzen Pennnadeln und Käppchen so eine Art Stadt gemacht, so dreidimensionale Kunstwerke. Und es gibt auch aus den Teststreifen, die Teststreifen hat er zu so einem Muster verarbeitet. Und das sieht aus wie so eine gewebte Decke.
Ja.
Die Teststreifen sind wie so eine Schneeflocken angeordnet und das sind dann halt ganz viele Quadrate. Und in der Mitte ist aber das Herz. Weil, sagt er, das Herz natürlich auch etwas ist, was beim schlechten Diabetesmanagement als erstes betroffen ist. Oder eines der ersten Dinge, die halt davon betroffen sein könnten.
Für diese Folge haben wir für euch auch mit einer Künstlerin gesprochen. Sie ist Autorin, sie ist aber auch Künstlerin in Sachen bastel tolle, spannende Dinge aus Diabetes-Equipment. Sie heißt Muriel, beziehungsweise bei Instagram findet ihr sie als Mielata.
Erstmal müssen wir ja hier irgendwie einen neuen Club gründen. Wir sind ja alle Jahrgang 2017, was unseren Diabetes angeht, habe ich heute gelernt.
Tatsächlich, okay.
Guck mal, 2017, bei dir irgendwann so in der zweiten Jahreshälfte, bei mir nämlich auch.
Ja, bei mir nämlich auch.
Wow.
Das war wirklich ein Club. Wie alt warst du damals?
Ich war 21 damals.
Und woran hast du gemerkt, dass was nicht stimmt?
Ich habe es relativ spät gemerkt, also ich war über Monate lang immer müde. Ich hatte nachts vor allen Dingen so krasse Wadenkrämpfe, die mich immer aufgeweckt haben und habe halt auch richtig viel Gewicht verloren, aber ich war auch gerade irgendwie, in Beziehung ist zu Ende gegangen und es war Sommer, also habe es mich nicht gewundert, dass ich viel getrunken habe und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt reicht's mir, ich gehe zum Arzt. genau, und der hat dann eben, also ich hatte auch nicht wirklich Diabetes auf dem Schirm, aber ja.
Hast du auch keinen in deiner Familie, der das hat?
Nee, gar nicht. Also meine Mutter hat Typ 2 jetzt, aber ja.
Und damals, der Arzt, hat der direkt das alles kombinieren können oder hat er erstmal 3000 andere Tests gemacht?
Nee, die haben erstmal Blut abgenommen, dann mich wieder heimgeschickt und dann am nächsten Tag hat er irgendwie angerufen und meinte, gehen Sie mal bitte sofort ins Krankenhaus. Und ich nur so, ja, aber ich fahre doch heute in Urlaub.
Oh nein. Oh Gott, wie schlimm.
Und wo wäre es hingegangen in Urlaub?
Es war nur so ein Wochenendtrip irgendwie mit meinem Bruder in die sächsische Schweiz. Also es war jetzt nicht so tragisch, er konnte jemand anderen finden. Ich war dann auch nur 1,5 Tage im Krankenhaus, aber ja. Genau.
Und zwar warst du ja mit Peter im Krankenhaus. Ich habe gelesen bei deinem Instagram-Profil, du und deine Freunde, ihr habt angefangen, deinen Diabetes Peter zu nennen.
Ja.
Heißt genau. Der immer noch so?
Ja, ich habe aufgehört, das so oft zu verwenden, weil ich gerade versuche, ein bisschen umzudenken, weil irgendwie assoziiere ich das mittlerweile mit einem toxischen Mann und ich versuche mich davon zu lösen. Und bin gerade tatsächlich am Umdenken, ob es nicht langsam eine Frau werden sollte, der ich sympathisch gegenüber gestimmt bin.
Aber in welchem Moment, wenn du schon sagst, jetzt kommt dir mittlerweile vor wie so ein toxischer männlicher Partner, in welchen Momenten geht dir der Peter denn so richtig auf den Sack?
Ja, wenn ich das Hoch nicht zuordnen kann oder wenn ich einfach gestresst bin und weiß so, ja, okay, klar, geht das jetzt irgendwie gerade ab, aber ja, oder wenn ich halt über Tage irgendwie nicht richtig rausfinden kann, was einfach los ist. Und ich hatte eben lang auch mit der Psyche immer viel Probleme und ich glaube, das hat echt viel auch ausgemacht. So, das merke ich jetzt, wo es mir deutlich besser geht, einfach auch einfach eher an den Werten wie dieses Adrenalin und ich hatte vor allen Dingen mit Panik und Angstzuständen und so viel zu tun und das merkt man auch tatsächlich am Blutzucker. Also das ist dann jetzt schon deutlich besser.
Ja, über solche Sachen bist du ja auch schreibst du ja auch bei Instagram ganz viel, also auch so um so einen alltäglichen Kram. Du bist sehr aktiv in Sachen Wintersport zum Beispiel und zeigst dann, wie du dir dein Insulinpen durch 4 Lagen Kleidung irgendwie geben musst. Hilft dir das alles, deine Darstellung nach außen, so mit dieser Erkrankung besser umzugehen?
Ja, also anfangs habe ich das mit Instagram einfach nur gemacht, um Leute zu finden. Also ich habe so ein halbes Jahr habe ich gebraucht, um irgendwie zu verstehen, okay, ich komme damit nicht so alleine klar. Und dann
glaube ich, eher durch Zufall hat mir der Algorithmus das endlich mal vorgeschlagen. Und dann bin ich da eben so in der Online-Community ein bisschen angekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwie habe ich auch Spaß daran, das mit anderen Leuten zu teilen. Habe auch gemerkt, meine Freunde interessiert es auch irgendwie. Ich habe zwar trotzdem noch einen privateren Account, aber ja, und mich da einfach mit anderen auch überall in der Welt vernetzen zu können, fand ich sehr hilfreich auch für mich, weil das war am Ende eigentlich das, was mir wirklich am meisten geholfen hat, das alles zu akzeptieren, dass ich einfach auch Leute kennengelernt habe und da nochmal so viel Input bekommen habe und auch, was ich immer sehr spannend finde, Leute kennengelernt habe, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Also das ist so eine Bubble. Also ich würde da. Also ich habe eine Freundin zum Beispiel, die ist Kinderdiabetologin, und wir haben uns mal zufällig auf einem Meetup hier in Berlin kennengelernt und sind jetzt wirklich gute Freundinnen. Und ja, die hätte ich ja sonst nicht. Wie soll ich man in der Kinderdiabetologie kennenlernen?
Ja.
genau, und das finde ich eigentlich total spannend auch.
Der Grund, warum wir ja auch miteinander hier sprechen, ist, dass du Kunst machst aus deinem Diabetes. Du sagst, du nimmst am Poetry Slams teil. Du hast da ein Video bei Insta gepostet, wo du quasi Lösungen oder Heilungsvorschläge für Typ-1-Diabetes vorträgst. So Steine, Sellerie essen, Wassermelone essen. Hast du dir das alles ausgedacht und überspitzt oder waren das wirklich mal Tipps, die du bekommen hast?
Also, das waren fast alles tatsächlich Tipps. Ich habe nämlich in der Community einfach rumgefragt und habe sehr viele verrückte Antworten bekommen. Und ja, die haben mich alle in den Text eingearbeitet. Ich glaube, zwei habe ich mir ausgedacht oder ein bisschen überspitzt, aber der Rest war wirklich, kam so aus der
Oh
Community.
Mann.
Du
Ja,
hast ja auch
hören wir
Texte
aber immer
geschrieben,
wieder. Essays geschrieben, wo es darum ging, ob du deine chronische Krankheit verdient hast auch, ne?
Genau.
Machst du dir da immer noch Gedanken drüber?
Darüber meistens nicht mehr. Nee. Also
Okay.
wenn ich wirklich, glaube ich, in schlechter Verfassung bin, würde da vielleicht noch mal ein Gedanke aufploppen. Aber von denen kann ich mich mittlerweile ganz gut distanzieren. Ja, aber das waren viele Sachen, die mir da anfangs vor allen Dingen durch den Kopf gingen. Und gerade diese Idee mit dem, dass ich es irgendwie verdient habe, kam einfach davon, dass ich ein sehr privilegiertes Leben hatte, als ich beim Aufwachsen und immer das Gefühl hatte, ja, irgendwie fehlt quasi so ein, klingt absurd, aber es fehlt so ein Schicksalsschlag, weil um mich herum hatten ganz viele Leute irgendwie traumatische Erlebnisse und ich war immer so, ja, mir geht's gut und ich bin wohlbehütet aufgewachsen und dann kam halt der Diabetes und das war dann für mich so dieser Beweis, so, das hatte ich jetzt eingeholt. Aber im Endeffekt war es ja nicht, also ist es ja nicht so.
Wie sieht das genau aus, wenn du jetzt deine Texte schreibst über Diabetes? Ist das eher so, wie bei manchen Musikern auch so, ein Erlebnis, wo du sagst, okay, das muss jetzt gerade raus, das muss ich jetzt zu Papier bringen, jetzt schreibe ich das auf? Oder ist das eher so, Mensch, dann und dann ist wieder Poetry Slam, ich mache mal wieder einen neuen Text? Also wie funktioniert das, dass du eben deine Erkrankung als Inspiration nutzt?
Das lässt sich bei mir ganz einfach entscheiden. Die ernsten Texte, die kommen aus mir. Die lustigen Texte schreibe ich für bestimmte Events. Also das kann ich da ganz klar differenzieren, weil ich einfach auch weiß, so bei Lesungen und Poetry Slam und so, da wird so ein bisschen was auch erwartet. Also es ist, man sagt ja immer, da werden auch tiefer gehende Texte werden da auch gut angenommen, aber tendenziell will natürlich ein Publikum irgendwie unterhalten werden. Und dann sind natürlich die Texte, in denen ich irgendwie lustig über Diabetes aufkläre, für so ein Publikum auch, ich sag mal, greifbarer irgendwo. Also, das ist ja auch, ich versuche ja auch ein bisschen dadurch Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann, ja, dann, wenn ich da einen super ernsten Text bringe, dann denken sie so, oh, traurig für das Mädchen da vorne, aber was hat es jetzt mit mir zu tun? Und ich habe da immer das Gefühl, dass dann halt so lustige Sachen auch einfach mal hängen bleiben, weil ich es dann oft schon erlebt habe, dass Leute dann auch danach zu mir kamen und meinten so, hey, es ist ja, habt ihr das wirklich, oder hast du das wirklich so zu hören bekommen? Und die so, ja. Die ernsten Texte sind halt wirklich das, was mich meistens bewegt. Die kommen wirklich tief aus mir.
Und neben diesen Gedichten bastelst du ja auch, du machst Dia-Art, habe ich jetzt gesagt, du selbst sagst Betis-Art. Wie bist du denn drauf gekommen, deinen ja, Dia-Müll eigentlich anders zu verwenden?
Ich kann gar nicht genau sagen, wann das irgendwie so angefangen hat, weil ich einfach irgendwann mal angefangen habe, das Zeug zu sammeln, weil ich dachte, das ist ja schwachsinnig, ich produziere so viel Müll und irgendwas will ich jetzt mal daraus machen. Also ich habe auch mal bei einer Messe jemanden gesehen, die Frau hatte schon, die hatte so wie so eine Art Bilderrahmen aus ihrem Diabetesmüll gemacht, das hat mich so ein bisschen inspiriert, aber ich dachte, irgendwie will ich da mehr rausholen und genau, ich kann zum Beispiel mit meinem Insulin is Life-Projekt kann ich gar nicht sagen, wann ich auf die Idee gekommen bin, das da
Das
reinzufüllen.
müssen wir vielleicht mal einmal erklären, was du da machst. Du nimmst also die kleinen Insulinampullen, die leeren, und machst dann da so kleine Nettigkeiten rein. Also sei es Blumensamen oder so, glaube ich, ne, hast du schon reingemacht, oder so kleine Blättchen oder so.
Genau, und habe ich einfach angefangen, alles zu befüllen. Also das war dann, nachdem ich das einmal ausprobiert hatte, ging das sehr gut. Und ich fülle jetzt auch immer manchmal noch Sachen nach oder sammle auch Sachen, in denen ich denke, ach, die könnten mal wieder in eine Patrone rein.
Du hast ja mal gesagt, du füllst diese Insulinhüllen mit Pflanzen oder Gegenständen, die Leben sind, weil diese Hüllen Leben schenken, sozusagen. Ja? Und du hast auch mal mit Wolle und den Pennhüllen so ein Bild gemacht, wo quasi die Wolle quasi diese Pennhüllen ineinander verstrickt, sozusagen, so ein Netz bildet, weil du gesagt hast, dass man mit Diabetes immer so verstrickte Entscheidungen treffen muss, beim Essen zum Beispiel. Gibt es irgendwas, was du, also du hast immer da irgendwie so einen Gedanke oder so einen Hintergedanken bei deiner Kunst. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das würde ich gerne mal künstlerisch darstellen in Sachen Diabetes?
Ja, so ein bisschen überlege ich, wie ich dieses Gefühl einer Unterzuckerung mal darstellen kann, weil das, ich finde, das ist ein sehr, also ein sehr spezifisches Gefühl, dass viele Leute, glaube ich, nicht auf diese Art und Weise nachvollziehen können, weil klar, auch also stoffwechselgesunde Menschen erleben mal ein bisschen Unterzucker, aber jetzt nicht auf diese zittrige Art und Weise, wie bei uns ein wirkliches Low aussieht. Aber da suche ich auf jeden Fall noch nach Inspiration, wie ich das mal, ich meine, in Worten kann ich sowas, sag ich mal, schnell ausdrücken oder mir da schnell was überlegen, aber das in Form von Kunst zu machen, da bin ich echt noch am Überlegen, was da, wie man das mal machen könnte.
Wie ist es denn, sammelst du auch bewusst so ein paar übrig gebliebene Sachen, weil du denkst, oh, vielleicht kann ich da noch mal später was draus machen?
Ich habe so eine ganze Box voll nur mit Müll.
Echt?
Vor allen Dingen irgendwie auch im Sensor. Applikatoren, da habe ich auch noch eine Idee, irgendwas draus zu machen. Genau, Spritzaufsätze habe ich noch sehr, sehr viele rumliegen und auch die Einwegspritzen sammle ich, weil für die habe ich auch noch irgendwie eine Idee, dass man da vielleicht nicht unbedingt sie verwertet, aber sie als Mittel benutzt, um, also da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man statt Insulin einfach Farbe reinfüllt und dann anfängt, damit über die Leinwand zu gehen oder sowas.
Aber
Aber
für alle,
du
die
hast
jetzt gerade,
genug, ne?
ja
Genau.
genau, für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, ich habe auch noch Müll, kann ich den
Nur bitte
schicken?
nicht schicken.
Das war also Muriel. Sie könnt ihr nochmal finden unter, wir sagen den Instagram-Namen nochmal, Mielata. Wie gesagt, bitte keinen Müll ihr mehr schicken. Davon hat sie selbst genug als Typ-1erin.
Vielleicht seid ihr aber jetzt auch inspiriert und denkt euch, ja, warum einfach nicht mal Kunst machen mit meinem Diabetes-Zeug? Könnt ihr uns gerne schicken an Typfrage der Podcast, was ihr da schon so gezaubert habt. Und vor allen Dingen, wenn ihr eine Idee habt, wie man eine Unterzuckerung künstlerisch darstellen darf, dann gerne auch her damit. So, Baby ist am Schreien. Jo, warum?
Kurze Pause, Kimi.
Nee, alles gut. Alles gut hier.
Okay.
Kriegen wir im Griff.
So, und wenn wir jetzt schon über Diabetes und Kunst sprechen, dann kommen wir natürlich auch nicht an dem absoluten Künstlerportal ever vorbei, namens
Etsy.
Etsy.
Für die Leute, die es nicht kennen, da kann man quasi seine selbstgemachte Kunst anbieten. Das ist sowas wie das Amazon für Heimwerker, Heimbastler, Heimkünstler, kann man so sagen.
So, und da haben wir natürlich auch mal ein bisschen geguckt, was es da so in Sachen Diabetes gibt. Und tatsächlich, Kim, Ich glaube, sämtliche Menschen von Etsy haben uns zugehört hier im Podcast und haben unsere T-Shirt-Idee übernommen mit den lustigen T-Shirt-Sprüchen für Diabetikerinnen und Diabetiker. Hast du sie auch entdeckt, die T-Shirt-Sprüche?
Ja, ich habe mir den aufgeschrieben mit dem Drogen. Du auch?
Ja.
Das sagt alles über uns.
Diabetics are the only people who take drugs to avoid getting highs.
Genau.
Ich habe aber noch einen anderen, fand ich auch noch gut. A sloth does more work than my pancreas. Ich weiß gar nicht, wie man Pancreas ausspricht. Heißt, bedeutet übersetzt.
Pancreas, oder?
Ja, also ein Faultier arbeitet mehr als meine Bauchspeicheldrüse, heißt das. Finde ich auch einen lustigen T-Shirt-Spruch.
Genau. Schön ist aber auch, dass du dir auch so Poster machen kannst, also oder schicken lassen kannst. Da wird zum Beispiel Pankreas und Herz so mit Blumen oder so dargestellt. Gibt auch so Poster, die Insulinfläschchen in Szene setzen. Also falls ihr da mal was braucht, weil ihr sagt, ja, Diabetes gehört so zu meinem Leben, dass ich mir künstlerisch schöne Bilder bei mir ins Wohnzimmer hängen möchte, könnt ihr gerne mal bei Etsy vorbeischauen. Da findet man was.
Ich glaube, da wäre ich ehrlich gesagt raus. Mir jetzt so eine Bauchspeicheldrüse in Blumenform irgendwie ins Wohnzimmer zu hängen. Ich weiß nicht. Also so den Daily Reminder brauche ich jetzt auch nicht. Haben wir ja eh schon den ganzen Tag. Oder?
Ja, vielleicht dann doch lieber so ein Druck vom Diabetes-Banksy, oder? Ich glaube, da gucke ich nochmal, weil ich
ja das Banksy oder ja halt gerne. Der Spruch mit den Drogen.
Das oder Drogen, hey!
Leute, das hat auch diese Folge wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf eure künstlerischen Nachrichten über unsere Insta-Seite typfrage_der_podcast.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, habt eine schöne Woche.
Pass auf, jetzt müssen wir nur noch klären, was Ingwer ist. Internet sagt, tatsächlich zählt Ingwer weder zum Obst noch zum Gemüse. Genau wie Kurkuma und Kardamom. Kardamom.
Kardamom. Kardamom. Das sind so kleine Kapseln. Hast du bestimmt schon mal gegessen an Weihnachten. Also so, der Geschmack ist so Weihnachten.
Wie so Trauben oder was? Meinst du mit
Nein, 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 das ist hart.
Wie so eine Beere.
Ich dachte immer, Kardamom ist ein Gewürz, um ehrlich zu sein. Ich wusste nicht, dass es nochmal eine extra Kardamom
ist. Ja, pass auf, nee, genau wie Kurkuma und Kardamom, mit denen Ingwer verwandt ist, zählt er zu den Gewürzpflanzen.
Ah,
also es sind Gewürzpflanzen.
Okay. Ingwer ist ein Gewürz.
Kardamom ist auch gut.
Kardamom.
Merkt man eigentlich, dass ich nicht selbst koche? Nee, oder?
Nein, man merkt das nicht, nein.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.